Hallo und herzlich willkommen zum kommunalpolitischen Podcast der liebenswerten, arbeitsamen, sympathischen Fraktion Grünes Forum und Piraten Ludwigshafen. Der kommunalpolitische Podcast aus Ludwigshafen, für Ludwigshafen, die Region und den ganzen Planeten und darüber hinaus natürlich auch. Das ist der 25. Podcast und der 10. Gastpodcast, denn wir haben Gäste. Gäste, die schon mal da waren. Der zweite Besuch vom Handverband Rhein-Neckar. Die beiden sympathischen jungen Männer werden sich gleich vorstellen. Der Anlass ist natürlich klar. Man konnte es nicht übersehen und überhören. Das Hanf ist frei, legalize it, don't criticize it. Und was hat sich geändert? Gibt es vielleicht Sachen, die im Kleingedruckten stehen? Brauchen wir noch einen kleinen Weg, um sozusagen die komplette Freiheit bei diesem Thema zu erreichen? Was muss man wissen? Über was sollte man sich und darf man sich freuen? Und was ist sonst noch so los beim Thema Hanf in der Region? Das ist ungefähr der Claim, den wir hier versuchen abzustecken. Und ich würde mal sagen, ihr stellt euch gleich vor, von der Fraktion sind dabei, wie so häufig, meine Wenigkeit Heinz Zöll von der Piratenpartei und unser werter Fraktionsvorsitzender vom Grünen Forum und vielen ehrenamtlichen Vereinen, Raik Dreher. Hallo Raik.
Hallo Heinz, schönen guten Abend.
Und dann die jungen Herren vom Handverband Rhein-Neckar, stellt euch kurz vor und dann gehen wir in Medias Res, wie es im Handverband heißt.
Ja, also hallo, Christoph Lehner vom Handverband Rhein-Neckar. Ich bin von Anfang an dabei, Gründer sozusagen, also seit 2013, seit über 10 Jahren. Genau, und wir machen, wir haben angefangen mit Aufklärungsarbeit an Infoständen in Fußgängerzonen und haben auch recht früh Demos organisiert, Global Mariana March zum Beispiel. Da kann ich gleich sagen, der nächste ist in knapp 2 Wochen, am 4. Mai, Samstag, 4. Mai, 14 Uhr, an der Stadtbücherei in Heidelberg. Wir haben einige Infoveranstaltungen gemacht, also mit Rechtsanwälten oder auch Ärzten zum Thema Cannabis und Recht, Cannabis und Medizin.
Genau. Cannabis und Führerschein,
da war ich. Cannabis und Führerschein, richtig, genau.
Jo, ich bin Roland Hoffmann, auch dabei von Beginn an. Ich habe mit dem Christoph zusammen den Handverband Rhein-Neckar gegründet. Christoph hat eigentlich schon alles gesagt. Ich kann noch ergänzen, dass die Veranstaltung, die wir machen, dass die in der Regel, nee, nicht in der Regel, bis jetzt haben wir es geschafft, ist immer kostenfrei zu gestalten. Und wir finanzieren uns durch Spenden. Und wer jetzt nach der Sendung vielleicht sagt, hey, das ist aber ein interessantes Format, was die da machen, informiert euch gerne weiter auf der Webseite www.hanfverband-rhein-neckar.de. Dort stehen auf der Homepage immer sämtliche Veranstaltungen oder immer, wenn wir irgendwas machen, steht dort, wo wir sind, wann wir sind und was wir machen. Wir treffen uns einmal im Monat an jedem ersten Montag im Monat in Heidelberg zu einer Sitzung und in dieser Teamsitzung besprechen wir vergangene Veranstaltungen und zukünftige Veranstaltungen. Was haben wir gemacht, was machen wir, was ist zu erreichen. Genau. Und tatsächlich haben wir uns seit dieser Zeit an jedem ersten Montag im Monat getroffen. In der Corona-Zeit war es irgendwie auch dann zum Teil digital, aber wir haben es jeden Monat bis jetzt gemacht. Das ist eine Konstante, die wollte ich mal erwähnen.
Ja, und ihr wart, glaube ich, auch mal in Ludwigshafen im Infostand und ich kam mal nicht, ja, was irgendwie ein paar Jahre mal der Fall war. Wir verlinken natürlich eure Seite, ist natürlich klar. Und ich habe eigentlich auch vor, das ganze gesammelte Material, Gesetzesentwurf, Referentenentwurf. Man kann ja auch, also es interessieren sich ja Leute für Hanf, Marihuana, genussvollen Konsum, als auch manche auch gezwungenermaßen aus medizinischen Gründen für das Thema. Man kann natürlich bei der Gelegenheit auch einen Gesetzgebungsprozess beobachten, der lang gebraucht hat und viele Facetten hatte und viele, es gab ja viele Änderungen und die Sache stand ja bis zuletzt auf der Kippe. Was macht der Bundesrat? Was passiert bei den Kamingesprächen? Wer hat denn was vorher, selbst als politisch Interessierter, von Kamingesprächen gehört, die offensichtlich fester Bestandteil sind, ja, von den Zusammenkünften und dergleichen mehr. Und die CDU hat gleich gesagt, das ist uns völlig wurscht, was da passiert. Wir machen alles rückgängig, wenn wir erstmal wieder am Ruder sind. Und das hat nicht geklappt, also bis jetzt die Sache aufzuhalten, in der Form, wie sie nun mal auf den Weg gebracht wurde. Aber in den letzten Tagen hieß es ja, die CSU hat gleich mal alles Mögliche auf dem Viktualienmarkt, im Biergarten und schon gar nicht auf dem Oktoberfest. Da ist nichts mit Marihuana rauchen und dergleichen. Ist okay, würde ich sagen. Ja, also mit Konsum, ist, wer schon mal auf dem Oktoberfest war, weiß, wer.
Ich denke,
gibt es verschiedene Gründe, dort keinen Marihuana zu rauchen.
Wenn ich da kurz reingrätschen darf, ich glaube, das sind andere Gründe. Ich glaube, das ist verboten worden, weil jemand, der auf dem Oktoberfest Cannabis konsumieren würde, der wird ja durchdrehen. Und es ist zum Schutz der Leute, dass die nicht bekloppt werden.
Ja, ich denke auch, das kann ich verstehen. Oder Leute, die, es gab ja, das haben sie eingestellt, einen eigenen Polizeibericht in München zum Oktoberfest, den habe ich ganz gerne mal gelesen. War auch schlimme Sachen, aber auch, was weiß ich, betrunkene Australier klettern auf die Festzelte, also durchaus unterhaltsame Geschichten. Wer sich zwei Maß reinzieht und dann vielleicht zum ersten Mal was raucht, das wird
gefährlich.
Wird gefährlich, das geht nicht gut aus. Natürlich zum Schutz der Leute und das steckt ja auch laut Gesundheitsminister und das war ja das treibende Argument, das treibende seriöse Argument oder das medizinische seriöse Argument neben Freiheit oder neben, es hat eh keinen Sinn, was bis jetzt gemacht wurde. Also der Schutz steht natürlich im Mittelpunkt, ist doch ganz klar. So, auch gerade der jungen Leute, es ist ja, glaube ich, das Alter 21 spielt ja, glaube ich, irgendwie eine Rolle, ne? bei Handel oder Hauptkonsum.
Was den THC-Gehalt angeht, also der Konsum ist, das ist neu seit 1. April, für Minderjährige verboten. Es ist nicht strafbar, aber es ist sozusagen ordnungswidrig, glaube ich. Also verboten auf jeden Fall, das war vorher nicht, Konsum war immer frei.
Und die ich glaube.
Und die, was wenn man jetzt, wenn Volljährige in Anbauvereinigungen Mitglied sind.
Und einem Minderjährigen etwas geben, da ist doch, glaube ich, eine ganz.
Das ist strafbar, ja. Das sowieso, ja. Und Weitergabe ist allgemein verboten, auch im privaten Kreis. Also ich kann nicht zu Hause jetzt zum Beispiel, wenn ich Freunde einlade, Bekannte, ich sage jetzt mal, ob zu einem Weinabend oder was auch immer,
ja.
Abendessen mit. Weingenuss, das geht streng genommen bei Cannabis nicht. Aber es ist klar, das ist gar nicht kontrollierbar. Aber nochmal mit dem THC-Gehalt, also bis 21, da darf nur Cannabis mit einem beschränkten THC-Gehalt abgegeben werden. Ich weiß jetzt dummerweise nicht die Grenze.
Genau den Grenzwert kenne ich auch nicht.
Ja,
aber das, was du gerade sagtest, auch mit dem man darf es nicht verschenken auch. Man darf es nicht nur nicht verkaufen,
ja, man darf auch nicht
das verschenken. Das heißt, das ist tatsächlich ein Bug in dem Gesetz. Es schließt quasi die Menschen aus, die zu Hause keine Pflanze anbauen können oder wollen und auch nicht in einem Club sind oder im Club sein wollen. Die Menschen haben natürlich dann immer noch ein Beschaffungsproblem. Also heißt, im Endeffekt, die Gelegenheitskonsumenten sind von dem Gesetz im Moment ausgeschlossen, wenn man es streng nimmt. Klar, man muss ja nicht sagen, wo man das her hat, aber wenn man streng nach dem Gesetz lebt, dann hat man eigentlich als Gelegenheitskonsument nur noch, also eigentlich kaum eine Möglichkeit, wenn man jetzt nicht zu Hause anbaut und nicht im Club beitritt, hast du keine Möglichkeit, Cannabis zu besitzen.
Ja, es gibt aber, das war jetzt der erste Schritt, der durchgegangen ist zum 1. April, neben weiteren Klärungen, also Säule 1, Säule 2, ich weiß nicht, ob das nicht zu komplex wird, wenn ihr das oder ob ihr das jetzt skizzieren wollt, aber es gibt ja Anknüpfungspunkte für legale Abgabe, also nicht nur vom medizinischen Cannabis, was vorher schwierig genug schon möglich war, jetzt irgendwie irgendeine Erleichterung erfahren zu haben scheint. Ich habe letztens eine App oder eine Internetseite zugeschickt bekommen, wo man online sich ein Rezept schicken lassen kann und dann gleichzeitig bei der gleichen Stelle offensichtlich auch Marihuana kaufen kann zu einem, wie ich finde, als Laie ziemlich niedrigen Preis. Also es gibt jetzt auch...
Ja, das ist dann medizinisch, aber es ist halt aus dem Betäubungsmittelgesetz rausgenommen. Ja. Das heißt, ein Arzt hat es leichter, das zu verschreiben. Und es gibt scheinbar jetzt auch Wege, dass man online eine Diagnose erstellt bekommt beim Arzt. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe mir von jemandem, der das macht, mal angehört. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Genau, aber weil das halt aus dem Betäubungsmittelgesetz raus ist, haben die Ärzte halt es leichter zu verschreiben, diese Dokumentationspflicht entfällt. Ja, es ist ein leichterer Schritt und ein leichterer Umgang. Und zurzeit sind die Preise für medizinisches Cannabis relativ unten und man bekommt es vielleicht für 6, 7, 8 Euro.
Das war mal viel höher.
Genau, und dann war, und zurzeit ist der Markt halt ersättigt und es ist viel eingekauft worden und jetzt wollen sie es halt zu günstigen Preisen loswerden. Ich denke, in ein, zwei Jahren wird sich der Preis irgendwie einpendeln und dann wird es einen Preis geben, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl zwischen 10 und 15 Euro.
Wie bei Butter, Milch und sonst was.
Ja, da ist ja die Spannung. Genau, und jetzt... Meine Interpretation ist, dass der Preis so niedrig ist, weil der Markt übersättigt ist und die, bevor sie es wegschmeißen, dann kommen wir auch das für günstig Geld raus.
Der Anbau von medizinischem Cannabis in Deutschland war ja auch relativ komplex. Man musste ja, soweit ich weiß, nachweisen, dass man damit Erfahrung hatte, was ja dann nur für kanadische und amerikanische...
Lizenzen. Es gab drei Firmen, haben Lizenzen gekriegt. Und da hat sich auch was geändert seit 1. April.
Aha.
Das Cannabis-Gesetz ist ein Rahmengesetz und umfasst Änderungen an Rahmengesetzen.
Ja, das stimmt.
Und umfasst auch das Medizin-Cannabis-Gesetz und es aus dem Lizenzverfahren wird ein Vergabeverfahren. Das heißt, die deutschen Produzenten, die drei können jetzt schon, die können einfach Lizenzen von sich aus beantragen.
Was ich gehört habe in Fernsehsendungen und natürlich jetzt, obwohl ich mir die Gesetzestexte und die Entwürfe und so runtergeladen habe, aber das sind ja, da kommt ja viel zusammen. Es sind über 20 neue Straftatbestände entstanden. Vielleicht könnte man darüber ganz kurz reden. Also ich meine, eine kleine Anekdote. Am 1. April war ich im Ebertpark. War ein schöner Tag und war da spazieren. Und da haben wir völlig unbekannte Leute einen Joint geraucht. Und ich sagte im Scherz beim Vorübergehen, ich habe das gerochen. Was weiß ich warum, eine Eingebung. Das ist doch der erste legale Joint aller Zeiten im Ebertpark oder etwa nicht. Und dann gab es eine kleine Unterhaltung und es ging darum, ob man nicht bei der Gelegenheit auch eine neue Straftat oder irgendwas was Neues falsch gemacht hat, weil es war zwar, ich glaube, Montag, Ostermontag oder was, der 1. April, die Schule war zu, aber in der Nähe ist eine Schule und ein Spielplatz ist im Park und so. Wir waren uns einig, wir wussten nicht genau, was man jetzt möglicherweise falsch machen könnte, wenn man da auf einer Parkbank sitzt in der Frühlingssonne und was raucht. So, in dem Fall.
Also in Sichtweite und unter 100 Meter zu Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Spielplätzen, Sportstätten, dazu gehören auch Freibäder. Wenn die beiden Voraussetzungen gegeben sind, Sichtweite und unter 100 Meter ist es ordnungswidrig.
Ja, da die Bücher noch nicht voll im Grün stehen, ich weiß nicht, ob es 100 Meter waren, aber wenn man es weiß, also vielleicht sind es auch 150 Meter, aber es hat keiner nachgemessen. Man hätte keine 2 Minuten gebraucht, um zur Schule zu laufen und zu einem Spielplatz.
Also 150 Meter wäre legal, 100 Meter wären illegal, 50 Meter wären legal, wenn du die Schule nicht erkennen kannst, wenn du nicht den Eingang siehst. Wenn du jetzt um die Ecke stehst von der Schule, sind auch 20 Meter okay.
Ja.
Aber wenn du den Schuleingang siehst, dann ist es nicht okay.
In dem Fall ist der Schulhof und der Hinterausgang.
Ja, dann nicht. Wenn du Kinder siehst, ist es nicht okay.
Was
aber das ist natürlich auch vielleicht auch einfach... Ja, eine soziale, klare Regel, die auch, wofür man gar kein Gesetz bräuchte, dass man in der Gegenwart von Kindern nicht raucht.
Das, was ich mal überhaupt nicht raucht, ja, und vielleicht auch keine zwei Maß Bier trinkt und sich überhaupt zurückhält mit allem, was man einem in der Schule vielleicht jetzt nicht gerade mit auf den Weg geben würde.
Das stimmt. Was auch immer das genau heißt, in unmittelbarer Nähe von Kindern und Jugendlichen ist genauso ordnungswidrig. Stimmt, das kommt noch dazu, unabhängig von jedem Abstand.
Ja. Das interessant wäre, dass, sagen wir mal, auch auf Alkoholkonsum oder überhaupt, da wäre das Geschrei aber groß, ne?
Wenn
das Volksfest zumachen. Aber das ist, ich will es
da nicht pedantisch sein. Wenn du es aufnimmst, spreche ich jetzt auch richtig, was du. Ich finde schon, dass es ein Unterschied ist, weil klar, ich mache mit dem Alkoholkonsum jetzt auch vielleicht Werbung vor demjenigen, der mir gegenübersteht, weil da halt erkennbar ist, ein Etikett auf der Flasche oder wo auch immer. Aber beim Konsumieren von einem Rauchprodukt geht dieser Rauch unmittelbar über auf mein Gegenüber.
Passivrauchen.
Passivrauchen. Und ich kann verstehen, wenn Menschen sagen, ich möchte den Rauch nicht riechen. Also ich möchte nicht dich sehen, wie du an einem Glas trinkst, würde ich sagen, jo, dann dreh dich doch um. Aber der Rauch, der ist nun mal da und ich inhaliere den auch. Passivrauchen ist da und ich denke, setze da auf Zivilcourage.
Absolut. Das leuchtet ein, das ist ganz klar. Also ich meine, ich kann selbst als Raucher gar nicht verstehen, dass man früher in Restaurants zum Beispiel, also das ist gut, also das ist ein Hinweis zum Schutz, macht alles hin. Vielleicht Restriktionen, die vielleicht nicht so viel Sinn machen, vielleicht da irgendwas.
Ja, also für mich auf jeden Fall, was wir vorhin erwähnt haben, dieses Verschenken, dass jemand hat eine Pflanze zu Hause, die er legal gezogen hat. Diese Pflanze ist jetzt 400 Gramm schwer, er trocknet sie, jetzt ist sie immer noch 150 Gramm schwer, aber er darf nur 50 Gramm davon besitzen, weil das Gesetz das sagt. Also muss er jetzt irgendwie 100 Gramm vernichten. Irgendwie müssen die 100 Gramm weg. Also was macht er damit? Verschenken darf er es nicht, weil er darf kein Cannabis verschenken.
Ja.
Wenn du es wegschmeißt, gehst du verkaufen schon gar nicht, ja. Wenn du wegschmeißt, dann bietet sich natürlich irgendwo erstmal die grüne Tonne an. Aber das würde ja bedeuten, jetzt kommen die Nachbarskinder und gucken im Müll und ziehen sich das Gras aus der Tonne. Das ist ein Problem. Was mache ich jetzt auf einmal mit dem Gras, das ich irgendwie zu viel angebaut habe? Ne?
Ja.
Und das ist eigentlich ungelöst. Klar, man findet auch irgendwie eine Lösung und sagt, ja, kann ich verbrennen vielleicht? Oder?
Mach es nichts vor, keiner macht das, aber die Regelung ist ein bisschen weltfremd, ja? wenn man so will. Also ich meine, wer verbrennt es denn? Ja? Und wo? Ne? Im Garten?
Wo?
Ja. Da hätte man schon wieder verbrenn mal 100 Gramm Gras, keine Ahnung, noch nie gemacht, aber vom Passivrauchen musst du ja gar nicht mehr reden. Der Eigenanbau, drei Pflanzen, ne? Auf die Idee muss erst mal kommen. Ne? Könnte auch fünf oder eine, ist ja im Prinzip, soweit ich gehört habe, ein durchaus anspruchsvolles Hobby. Ja? Also ich meine, selbst Tomaten zu pflanzen ist ja, kannst du nicht einfach irgendwie Samen in die Erde und schwupp hast du Tomaten, so ist nicht. In Österreich ist seit länger, naja, wenn du einen grünen Daumen hast, von mir aus, ja, geht das mit den Tomaten. In Österreich kann man als Zierpflanze, wie man mir dort sagte, als ich mal in Wien war und mich wunderte, was da im Laden rumsteht, im Schaufenster, wo ich vorbeigelaufen bin, Stecklinge kaufen von weiblichen Pflanzen.
In Deutschland auch.
Und jetzt kommt's, in Deutschland auch. Das wäre, wenn ich jetzt meine Ernte nicht verschenken darf, dürfte ich einen Ableger verschenken, also einen Steckling, eine Tochterpflanze einer Mutterpflanze, weil ein Bekannter sagt, hey, das ist aber ein tolles Hobby, ich kaufe mir beim Otto-Versand so Anbauzubehör und
meines Erachtens ja, das Vermehrungsmaterial, auch der Steckling, ist nicht Cannabis im Sinne des Gesetzes. Also ich denke es ja, man kann jetzt schon Setzlinge kaufen in Deutschland, kann sich schicken lassen oder im Laden.
Ach.
Und laut Rechtsgutachten Kai Friedrich Niermann, Paderborn, ein Branchenanwalt, der seit Jahren dabei ist, ist das legal. Also der Setzlingsverkauf in Deutschland. Das und Samen sowieso, wann es aus dem EU-Ausland kommt, die Samen.
Ja, bis jetzt mussten sie ja, glaube ich, aus dem EU-Ausland. Es war mal, ich weiß noch, dass es... Das muss in den 90er Jahren gewesen sein, da konnte man Samen in Deutschland kaufen. Da war nämlich im Königshof also hier in Lu, ein Handschuhladen, sogar ein Crow-Shop mit Lampen und so weiter. Mhm. Und die haben auch Samen verkauft. Das weiß ich. Und dann war Schluss mit Samen. Und dann wussten Leute, die das sowas machen wollten, sagen wir mal aus Holland oder sowas, Healthy Seeds als bekannte, weltumspannende Marke, irgendwas kaufen. Und das müssen ja auch welche getan haben, weil das ist ja ein professionelles Business. Wenn ich aber von meinen drei Pflanzen und Stecklingen mache und in die Erde stecke oder wo, also sozusagen Wurzeln ziehe, dann habe ich plötzlich vier Pflanzen. Aber du meinst, das Rechtsgutachten sagt, das Steckling zählt dann nicht als komplette, als eine der drei erlaubten Pflanzen.
Ja, absolut, ja. Aber ab irgendwann dann schon. Ne? Also irgendwann,
wenn sie blüht.
Ja, die Pflanzen ist es vielleicht her. Schon, wenn sie wurzeln.
Nee,
wenn sie blüht, okay.
Mhm. Da bin ich mal gespannt, ne? Aber ich meine, gut, das ist die Sache mit der Kontrolle.
Also das Gesetz hat das, verbietet es nicht explizit und es ist durchaus, also es ist nicht übertrieben, das so zu interpretieren. Und wie gesagt, der KFN, Karl Friedrich Niemann, der kennt sich aus. Der hat es natürlich, das Gutachten wurde geschrieben für einen Grow-Versand. Aber ich denke mal, das ist nicht reine Gefälligkeit. Also es ist
naja, das wird,
aber es wird am Ende wird wahrscheinlich ein Gericht entscheiden irgendwann.
Es wird sich der BGH einen Klärungsprozess geben, wenn die Fragen zu viel werden.
Ja.
Also Gutachten und offene Briefe gab es ja einige im Vorfeld, ja, also von Polizeiorganisationen, Schildower Kreis, also ich hab alles Mögliche abgespeichert, was ich dazu gefunden habe in den letzten Monaten. Dann kam ja kurz vor, ich glaube, na, im Bundestag war es schon durch, also zwischen Bundestag und Bundesrat kamen ja durchaus auch Stimmen mit den komplett uralt Mottenkisten-Argumenten nochmal in die Zeitung mit, das ist ja kompletter Wahnsinn, was da passieren kann und so weiter. Da hat man ja in kürzester Zeit nochmal alles gehört.
Ja.
Aber wie das jetzt umgesetzt wird und mit dem, was noch geplant ist und kommen wird, da muss man mal abwarten. Ja? Also ich muss wirklich sagen, ich hätte es ja nicht gedacht. Ja? Ich habe gedacht, das wird groß angekündigt und dann wird das einfach scheitern, weil das lassen sich viele Leute einfach nicht nehmen, die da Vorteile von haben. Allein der Drogen- und Aufklärungsbericht der Polizei jedes Jahr, wenn da jetzt alle jungen Leute, die mit dem Joint erwischt werden und damit die Sache sofort aufgeklärt ist, ja, weil man das halt zufälligerweise gerade in der Hand hält oder vom Fahrrad gefallen ist oder es sofort zugibt, da sieht die Aufklärungsquote und die Fallzahlen sieht dann nicht mehr ganz so beeindruckend aus. Und da habe ich eher gedacht, da setzt sich dann eher so das restriktive Moment im Staat durch. Ja. Aber da hätte ich jede Wette verloren, das ist schön. Und das ist die Revolution, also das darf man nicht gering schätzen, habe ich gemerkt. Und die Einzelheiten, die müssen sich einfach klären. Was von Gesetzes wegen noch sowieso ansteht, ist diese sogenannte Säule 2, ja. Wollte der Einsatz dazu sagen. Und dann vielleicht was zum Thema Führerschein, weil wir das in unserem ersten Podcast
haben. Säule 2 im Zusammenhang mit den... ich würde jetzt nicht sagen, Cannabis ist legal, aber es ist zumindest definitiv entkriminalisiert, teillegal. Und die Frage, ich komme auf Säule 2 gleich, wo kriege ich es denn her? Jemand, der oder die keinen Kontakt groß damit hatte, wo kommt es denn her? Ich kann es nicht im Laden kaufen. Also entweder, haben wir gesagt, Eigenanbau bis zu 3 blühende Pflanzen, dann könnte ich in eine Anbauvereinigung eintreten als Mitglied, eine Art Verein oder theoretisch auch eine Genossenschaft.
Ab 1. Dann, Juli?
Richtig, ab 1. Juli dann, also frühestens, ne, die können wahrscheinlich erst am 1. Juli die Betriebserlaubnis beantragen.
Und auch da dauert es dann wahrscheinlich dann 3-4 Monate, bis dann erste Ernte, wenn man sofort loslegt.
Sie müssen nach 3 antworten. Und dritte Möglichkeit haben wir auch gesagt, erleichterter Zugang Cannabis als Medizin, also kein Betäubungsmittelrezept mehr, Hürden fallen bei Ärzten, Apotheken, Lagerungspflicht etc. Ja. Vierte Möglichkeit, Säule 2, ist leider noch kein Gesetzesentwurf bekannt. Das ist das, was eigentlich ursprünglich im Koalitionsvertrag der Ampel stand, Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften an Erwachsene. Und das können sie nicht machen, also weil das internationale Suchtstoffabkommen sagt, nur medizinische oder wissenschaftliche Zwecke, der Handel und der Kommerz. Und und dann sagt man halt, man macht Modellregion oder Modellstädte. Also diejenigen Städte oder Regionen, die sich bewerben wollen, wenn man das, den gesetzlichen Rahmen geschaffen hat, ja. Und dann wird es wissenschaftlich evaluiert.
Natürlich. Davon habe ich, das hatten wir, glaube ich, mal, die Idee zu fordern oder zumindest mal anzufragen, wie sieht es denn aus, ob Ludwigshafen da nicht eine Modellstadt, aber das ist dann so oder so noch Zukunftsmusik, weil es eben, also, ja.
Also halte ich nicht für Zukunftsmusik. Ich denke, so viele Anträge als Modellstadt wie möglich.
Ja.
Jede Stadt sollte versuchen, einen Antrag zu stellen als Modellstadt und auch nie abgelehnt werden. Je mehr Anträge eingehen, desto höher ist der Druck und desto eher passiert auch was. Wenn keine Anträge eingehen, zum Beispiel in Heidelberg gab es einen Antrag, ich glaube, von der SPD-Fraktion.
Ach.
Und der Oberbürgermeister hat es abgelehnt, weil er sagte, das war wohl noch nicht auf dem derzeitigen, das war also schon ein paar Monate her, auf dem derzeitigen Stand des Gesetzes ist es noch nicht spruchreif und deswegen möchte er das jetzt nicht besprechen.
Weil es doch gar nicht die Stelle gibt, wo man den Antrag hinschicken könnte.
Ja, warum auch immer. Er sagte, es ist noch nicht spruchreif, weil das vor dem 1. April war. Ich wollte aber auch noch mal kurz, weil der Christoph sagte gerade, die Suchtstoffkommission, ich finde das ein schwieriges Wort, das heißt tatsächlich so. Auf Englisch heißt es International Commission of Narcotic Drugs. Auf Deutsch Suchtstoffkommission würde ja implizieren, dass es Suchtstoffe überhaupt gibt. Ein Suchtstoff wäre ja in dem Sinne ein Stoff, der in erster Linie dafür da ist, dass er eine Sucht verursacht.
Ja.
Das gibt es gar nicht. Es gibt im Endeffekt keine Suchtstoffe. Es ist ein diskriminierendes Wort. Es ist einfach ein Wort, um etwas zu negativieren. Ich will es nur noch mal einfach sagen, dass man so nicht leichtfertig mit solchen Wörtern umgeht. Es gibt die Wörter. Es gibt auch das Wort Rauschgift, das immer im juristischen Bereich häufig benutzt wird, aber es gibt in dem Sinne auch kein Rauschgift, weil niemand nimmt etwas zu sich, um sich absichtlich über einen Rausch zu vergiften. Das ist nicht der Hintergrund, weshalb die Menschen etwas konsumieren. Es ist einfach nur von Gegnern ein Ausdruck, um eine Sache schlecht zu machen.
Das stimmt. Ich störe mich zum Beispiel an dem Ausdruck Kiffer. Ja, das mag ursprünglich irgendeine historische Bedeutung oder fremdsprachige Bedeutung gehabt haben. Aber wenn ich irgendwo eingeladen bin und dann präsentiert der Herr oder die Frau des Hauses irgendwie einen feinen Wein und beeindruckt die Gäste mit seinem oder ihrem Geschmack. Und wenn ich die Leute mit einem Weinschrank in der Küche, mit dem eigenen Weinkühlschrank in der Küche als Säufer bezeichnen würde. Und das hat ja irgendwie die Konnotation von Kiffer. Ja? Also das hat ja sozusagen was von sozusagen Hippie dritter Klasse oder so. Und wenn ich jetzt jemanden, der einen teuren Wein verwirrt und sagt, oh mein Gott, den habe ich aber persönlich geholt aus Frankreich und der hat Aromen von Spargel und Hibiskus. Und dann würde ich sagen, du stellst ja mal ganz schön einen rein, Junge, schalt doch mal einen Gang zurück und stell dir in die Alkoholiker-Ecke, da wäre aber was los. Und Kiffer hat sowas von Missbrauch. Mhm. Ja? Also ja. Während das ja eine jahrtausendealte Kulturpflanze ist mit unzähligen Unterarten und es macht ja auch einen Unterschied, ob ich jetzt einen Weinbrand trinke, ein Bier oder ein Wein, was auch das, ich nenne es mal Rausch oder die mentale Veränderung anbelangt. Es gibt unterschiedliche Wirkungen, auch wenn das alles Methylalkohol ist. Das stimmt schon.
Hat tatsächlich letztens in meiner Umgebung, ich möchte es gar nicht sagen, wo es herkam, aber jemand gesagt, dass er diese Nuancen, dieses Ausschmecken, blumiger Wein oder fruchtig, und dass es beim Rauchen ja gar nicht sein könnte, man das gar nicht schmecken könnte. Und dann hatte ich eingewendet, naja, dann gäbe es aber auch nicht 20, 30, 50, 100 Tabaksorten, wenn die alle gleich schmecken würden. Und der meinte aber, man kann Rauchen nicht genießen. Das war ein Statement von ihm. Und ich sagte, naja, frag mal jemanden, der raucht, der sieht das vielleicht anders.
Oder Pfeifenraucher, ne? Da ist das nochmal was anderes. Und außerdem ist das ja nicht, erstmal muss man Hanf nicht mehr rauchen. Ja, es gibt ja die Vaporizer, ja. Man kann ja Ding. Und dann die Pflanze an sich wird ja dann auch bewertet. Es gibt es in Holland mit irgendwie so einem Wettbewerb oder sowas. Und, so, ja. Oder habe ich das nur aus diesen Film gesehen vor 30 Jahren?
Es gibt ja wirklich Unterschiede. Na klar. Definitiv, ja. Die kann man auch schmecken. Und die Frage ist natürlich, wie sensibel ist man? Ist man überhaupt rauchaffin? Aber natürlich, die Unterschiede sind da, sowohl in der Wirkung als auch im Geschmack.
Und bei Wein gibt es bei der Blindverkostung gewinnt ja auch manchmal einer aus dem Tetrapack. Ne? Oder unentschieden. Aber das ist abgedroschen, Wein versus Alkohol, das ist alles in Maßen und aus den richtigen Gründen, wenn überhaupt, um das hier nochmal deutlich zu sagen. Mhm. Vielleicht zum Thema Führerschein. Das knüpft an unseren an ersten Besuch, wo jetzt da war. Und das ist natürlich ein altes Thema, weil man das irgendwie bei Alkohol hat, da bläst man irgendein Gerät. Und das
Führerschein ist ein wichtiges Thema und tatsächlich sind, und auch ein heikles Thema natürlich, weil man selbstverständlich berauschtes Fahren nicht gut finden kann und das darf auch sollte nicht passieren. Und es gibt seit 1. April diesen Jahres, gibt es schon Änderungen an der Fahrerlaubnisordnung, ganz konkret. Und das ist ziemlich kompliziert. Also es ist so, dass die Richtung ist die, dass Alkohol und Cannabis werden so eigentlich ein bisschen versucht gleichzustellen. Also salopp gesagt, man muss nicht mehr, also wenn man jetzt, wenn die Abbauprodukte, die berauscht THC-Carbonsäure, die Abbauprodukte des THC, die mit dem Urintest typischerweise gemessen werden, die nicht psychoaktiven, wohlgemerkt, die könnten schon dazu führen, dass man gleich MPU machen muss. Beim ersten Mal, bei Cannabis. Ja. Und das jetzt nicht mehr. Das ist zum Beispiel eine ganz konkrete Änderung. Und es wird das jetzt schon gültig. Es wird nur noch, also es wird nicht mehr meines Erachtens nicht mehr unterschieden zwischen gelegentlichem und regelmäßigem Konsum. Es ist nur noch die Rede von Abhängigkeit und Missbrauch.
Okay.
Aber im Detail ist es relativ kompliziert. Und was noch dazu kommt, es sind weitere Änderungen in der Pipeline. Die hat das Bundesverkehrsministerium ausgearbeitet. Und die sollen aber über das Parlament, über den Bundestag eingebracht werden, nicht von der Regierung. Und die betreffen dann zum Beispiel den von der unabhängigen Kommission nach langem Ringen empfohlenen Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC im Blutserum. Das soll ins Straßenverkehrsgesetz, so ähnlich wie da 0,5 Promille Alkohol im Blut steht im Straßenverkehrsgesetz. So ähnlich soll jetzt 3,5 Nanogramm und das entspricht 0,2 Promille Alkohol, die 3,5 Nanogramm.
Das
ist so angeblich, ist natürlich, ist jetzt recht wenig, ne? Kann man so und so sehen. Ja, also, aber es geht noch weiter. Also, wie gesagt, ich denke, das kommt als nächstes, weil.
Das muss ja passieren, die Klärung. Das war ja immer eigentlich das einzige Argument, wo ich dachte, das ist knifflig.
Ja, weil bisher war es eben so, also vor dem 1. April war es so, dass man für eine nicht berauschte Fahrt, für einen Konsum der Vergangenheit quasi indirekt bestraft wurde.
Ja.
Durch MPU, was auch immer, Führerscheinentzug.
Also eine Fahrt, die vielleicht vor 3 Tagen stattfand. Das
Konsum der vor 3 Tagen.
Konsum fand vor 3 Tagen statt. Heute wird man kontrolliert und man ist den Führerschein los, weil halt die Blutabnahme ergeben hat. Man ist über diesem einen Nanogramm.
Während beim Vollzug vor 3 Tagen das mit dem Röhrchen eher keine Probleme verursachen würde, sofern ich das jetzt nicht regelmäßig.
Jetzt schon genauer hin, da müsste man jetzt wirklich in die Details gehen des Gesetzes. Textes, der jetzt schon gilt, man guckt genauer hin, gab es Verstöße unter dem Einfluss von Cannabis und so, ist nicht mehr so pauschal. Also ich hab, meine Faustregel war immer, ich habe mal so Modellrechnung gemacht mit den Abbaukurven, den logarithmischen für die Abbauprodukte. Ein Joint am Wochenende, das aber wirklich jedes Wochenende meinetwegen, führt zu einem Spiegel an Abbauprodukten. Weil die Halbwertszeit sind so ganz grob 6 Tage, hängt aber vom persönlich individuellen Stoffwechsel ab. Und man kommt dann bei regelmäßigem Konsum, auch wenn es nur einmal die Woche ist, kommt man auf einen Spiegel, ein Abbauprodukt. Und der ist über dem Grenzwert, der gerichtlich festgelegt wurde für regelmäßigen Konsum.
Ja, also
und der Führerschein ist dann weg?
Ja, obwohl ich im Prinzip angenommen, ich mache sonst nichts. Ja, bringe selbstgebackene Kuchen zur Kirchengemeinde, trinke keinen Alkohol, aber rauche jetzt den erwähnten Joint am Wochenende.
Ja.
Und am Montag. Kann, also vor allem jetzt noch vor dem 1. April in Teufels Küche kommen. Ja, was
sagen wir, Strafverkehr. Also da gibt es schon, wie gesagt, ja, einen Gesetzentwurf, kann man nicht sagen. Es ist eine Formulierungshilfe für das Parlament. Das gibt es aber schon, das wurde angeblich geleakt, meines Erachtens bewusst.
Ja, es war der Referentenentwurf wurde auch schon geleakt.
Das war Absicht, natürlich.
Ja, ich habe davor die Entwicklung, also den Entwicklungspfad an Gesetzestexten, vielleicht unter einem Podcast da noch.
Das wird kommen.
Ob es jetzt jemand liest oder nicht. Also alles, was ich gesammelt habe, die interessantesten Sachen, dass man das irgendwie verlinkt. Ja, also auch gerade die rechtlichen. Die rechtlichen Zwistigkeiten und was da alles passiert ist.
Ich finde es schwierig, diese 3,5 Nanogramm, die kommen, oder die 1 Nanogramm, die heute gelten. Generell ist da die Frage überhaupt, stellt jemand eine Gefahr dar für den Straßenverkehr? Und wenn ja, warum? Liegt es an dem Substanzkonsum? Ist jemand, der täglich irgendwas konsumiert, ist der eine Gefahr für die Gesellschaft, wenn er hinter dem Steuer sitzt? Ich würde sagen, grundsätzlich klar, wenn ich eine Maschine bediene, sollte ich, egal was es für eine Maschine ist, sollte ich nüchtern sein. Aber letztendlich muss ich doch auch sagen, dass die Bedrohung, die ausgeht im Straßenverkehr, für mich als Fußgänger, die würde ich jetzt mal einschätzen, zum ganz großen Teil, das sind Leute, die haben gar nichts genommen, sind wahrscheinlich völlig nüchtern.
Ich wollte es gerade sagen, das ist also die philosophische Einstellung. Ja, eigentlich müsste man in der besten Verfassung mit besten Absichten Auto fahren. Mal die brenzligsten Situationen, die ich im Straßenverkehr hatte, da war ich nüchtern, ja, da war man abgelenkt oder in Gedanken oder aus dem heiteren Himmel. Was weiß denn ich, läuft einer auf die Straße drauf? Das ist, aber da ist jeder unterschiedlich. Ist jetzt, sagen wir mal, ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt ein Weizenbier getrunken habe und fahre dann am helllichten Tag nach dem Biergarten nach Hause und das ist vielleicht grenzwertig, dann bin ich besonders vorsichtig. Das ist natürlich auch nicht jeder, ja? Also, oder reflektiert das überhaupt. Ja? Also,
absolut. Und das macht das genau der Unterschied. Das war eben vor dem 1. April. Du kannst dich mit dem Alkohol auch früher und jetzt, du kannst dich an den Grenzwert dran trinken. Das geht. Abbaukurve ist linear.
Du kannst ja sogar so ein Gerät kaufen oder sowas.
Zum Beispiel,
dich selber testen, weiß der
Kuchen. Genau, und das ging halt mit dem Cannabis nicht mit den Abbauprodukten, die so lang quasi
in
den Fettzellen sich angelagert
haben. Also es gab Tests, aber die liefen ja auf Ja und Nein raus. Ja,
und du wirst halt beim Alkohol, wurdest du eher so, das weiß nicht, Kavaliersdelikt will ich jetzt so nicht sagen, aber dann zahlt man ein Bußgeld und dann ist die Sache vergessen. Bei Cannabis war es so, ob es jetzt heute noch so ist, weiß ich nicht. Es wird sich gerade auf jeden Fall was ändern. Dass, du musst dich im Endeffekt, sobald du
erwischt wirst, musstest du
bis zum 31. März sagen, ich läutere mich, ich schwöre den Konsum ab und ich bin kein Konsument mehr, sonst kommst du nicht mehr durch die MPU.
Ich kenne zwei Leute, die das machen mussten und da ist nichts mit, ich bin ehrlich und das war also sozusagen, das war mal und ich gebe mir Mühe und ich weiß, dass es prinzipiell nicht richtig ist, sondern du musst sozusagen abschwören, wie Galileo Galilei, als er sagte, möglicherweise drehen sich die Planeten ein bisschen anders. Ja? Oder wie damals Gewissensprüfung Bundeswehr, ja? Wo du sagst, selbst wenn der Russe meine Mutter entführt, bin ich mit der weißen Fahne
oder so. Es ging gar nicht um dieses eine Mal, dass jemand einmal berauscht gefahren ist, sondern es ging darum, das ist ein Konsument von einer Substanz, der darf keinen Führerschein haben. Das ist der, was dahinter steckt. Und das betrifft ja im Endeffekt alles andere auch. Und beim Alkohol hat man es einfach rausgenommen. Man hat gesagt, nö, doch nicht. Da musst du halt dann was Schwerwiegendes machen, also einen Unfall oder vielleicht richtig viel Alkohol drin haben, dass es dann so ist, diese Untersuchungen medizinisch-psychologischen, die sind ja auch sehr fragwürdig, ne, was da getestet wird und ob das wirklich auf die Fahrtauglichkeit einen Einfluss nimmt, wenn man da sich diese Fragenkataloge und diese Besprechung mal anschaut.
Ein weiteres Thema von uns ist der Hanf am Arbeitsplatz. Wie sieht es damit aus? Hat sich dadurch am 1.4. etwas verändert oder ist denn mehr oder weniger der Arbeitgeber nach wie vor der Dienstherr, der Hausherr, der alles Mögliche ausschließen kann?
Kann es ausschließen. Also wäre ungewöhnlich. Also ich habe jetzt in meiner Firma, die jetzt mal ungenannt sein soll, da waren in diesem internen Diskussionsforum, war der Erste schon, der gemeint hat, er will seinen grünen Daumen ausprobieren. Mhm. War unklar, was er genau gemeint hat. Die Antwort war jedenfalls eindeutig. Da gab es irgendeinen Test in so einer technischen Zeitschrift für diese Anbauzelte.
Ja.
Also es ging ihm um die Lampen. Er hat darauf abgehoben, man braucht Lampen dafür, also der Indoor-Anbau. Ja. Nee, aber am Arbeitsplatz, ja, Hausrecht ist möglich. Ich habe jetzt noch nichts gehört, wäre ungewöhnlich, aber verboten erstmal nicht. Ne?
Also ich habe auch keine.
Kommt drauf an, was man, also als Lokführer nehme ich mal an, die werden ja, manche werden ja regelmäßig getestet.
Das ist dann getestet, schon, also klar, schon
immer irgendwie, also steht im Arbeitsvertrag,
ja. Geht nicht.
Das ist Hausrecht, klar. Ich habe früher jahrelang in der Gastronomie gearbeitet und da gab es das halt schon, dass Menschen A, Alkohol auch getrunken haben und B, auch Cannabis konsumiert haben. Ich persönlich sage, ich arbeite lieber mit nüchternen Menschen zusammen.
Wer nicht?
Ich meine, weiß ich nicht, Leute, die das konsumiert haben, sehen das vielleicht anders. Generell finde ich es ein schwieriges Thema. Ich kann mir nicht gut vorstellen, also ich, also außer medizinisch bedingten Konsum finde ich es schwierig, das zu rechtfertigen auf der Arbeit,
ja.
Was auch immer zu konsumieren.
Aber jetzt kommt, ich habe das deswegen notiert, Hanf am Arbeitsplatz, weil auch da ist mir ein Artikel untergekommen in Nordrhein-Westfalen. Soweit ich weiß, gab es einen Diensterlass oder eine Verwaltungsvorschrift. Weiß nicht mehr, in welcher Zeitung ich das gelesen habe, ich habe es sicher ins Archiv getan, dass Polizeibeamten beim Dienst Marihuana-Konsum untersagt ist. Und dann gab es, in der Legal Tribune, glaube ich, online, und dann gab es irgendwie einen Kommentar dazu und stellte sich raus, streng genommen, weil halt einfach ein Passus irgendwo fehlt, es gibt, eine Äußerung, die jetzt schwarz auf weiß festgehalten wurde, kein Hanf im Dienst. Es gibt kein niedergeschriebenen Verbot für Alkohol im Dienst, für Polizisten, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Hat man vergessen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das Anlass ist, sich drei Weizen reinzuziehen und dann mit dem Streifenwagen rumzufahren. Aber witzig fand ich, dass man daran gedacht hat, jetzt und bei der Gelegenheit rauskam, dass kein Rauschmittelverbot, um nochmal das.
Also was nicht verboten ist, ist erlaubt, kann man so sagen. Ich hatte auf Arbeitsverhältnissen auch immer wieder mal Geburtstage erlebt, wo halt dann die Menschen eine Flasche Sekt aufgemacht haben und wo man dann halt gemeinsam Alkohol getrunken hat. Und bei dem einen macht ein Glas, so ein halbes Glas Sekt mit Orangen auf gar nichts und dem anderen haut es um. Schwieriges Thema, ich würde sagen Zivilcourage.
Ja, Hirn anschalten, Lichter an, Zivilcourage, vielleicht zweimal nachdenken, das hilft ja bei jedem Thema. Gut, also sagen wir mal, Geburtstag, Sekt aufmachen, das ist ja oft in der Mittagspause oder hinterher. Vielleicht ist nicht gerade während der Weihnachtsfeier.
Es ist heute auch, bei Weihnachtsfeiern sind auch ganz gerne mal. Bin ich am Arbeitsplatz und habe Alkohol konsumiert?
Ja, ganz genau.
Und ob ich jetzt ein Glas Sekt ist oder ob ich jetzt gerade, da war ja aber noch die halbe Flasche voll und dann hat einer sich dann die ganze Flasche noch. Ist ein Gratwanderung.
Es ist ein komplexes Thema, dass die Sache rund um den Rausch, ob es Rauschsubstanzen und Zucht gibt, sei mal dahingestellt, wir wollen nicht philosophisch werden.
Doch.
Ja, eigentlich schon, aber wir können den Zeitrahmen auch nicht sprengen. Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, darauf verständigt, wir brauchen eigentlich einen Teil 2. Heute bräuchten wir einen Teil 3. Wir machen nochmal aufmerksam auf die Veranstaltung, auf die großen, die, wo wir uns ja auch schon getroffen haben, Global Marijuana March in Heidelberg.
4. Mai.
In Rheinland-Pfalz gibt es tatsächlich auch mal wieder einen. In Koblenz habe ich gehört.
Soll in Koblenz sein, ja.
Datum finde ich noch raus.
Global Marijuana March ist immer am 1. Samstag.
Sind, also der in Darmstadt ist auch am gleichen Tag.
Immer, ja. Immer am 1. Samstag
im Mai. Es gibt
wenn immer nur noch so Heidelberg, Ausfallstätte, die sagen, wir machen es jetzt mal am 2. Samstag oder eine Woche vorher.
Ich habe mir da mein Ludwigshafen gemacht.
In der Regel ist es der 1. Samstag im Mai und das ist global.
Ja. Das heißt ja auch, jetzt wo du sagst, leuchtet es auch mir ein. Also alle am gleichen Tag in verschiedenen Städten, ja, nicht durcheinander bringen.
May the 4th we be with you.
Ja. Frankfurt ist auch
Frankfurt, Darmstadt auch, eigentlich relativ nah.
Konstanz und vier in Bayern.
Ludwigshafen natürlich nicht, ne? Aber wir können ja nicht alles organisieren, ja, mein Gott. Ja. Der Hanf- und Kommunalpolitik wäre auch nochmal eine eigene Sache. Ne? Also Heidelberg, wie gesagt, habt ihr erzählt, gibt es Leute, die schon drauf warten, ab 1. Juli oder 1. Juli? 1. Juli.
1. Juli ist es geplant, ja. Und warum du, lieber Hörer, liebe Hörerin, warum du am March mitlaufen solltest? Es geht um Konsumkompetenz. Es geht um Drogenmündigkeit. Es geht darum, es ist heute nicht legal. Es ist vielleicht teillegal, aber wie wir vorhin sagten, eben nicht für Gelegenheitskonsumenten, die jetzt Schwierigkeiten haben, da dran zu kommen. Es ist legal für Menschen, die jetzt eine Pflanze auf dem Balkon haben oder die demnächst in eine Anbauvereinigung gehen. Aber es muss weitergehen. Und es geht nur weiter, wenn wir das zusammen machen und wenn wir viele sind. Und mit vielen Leuten erreichen wir was. Und deswegen Aufruf, 4. Mai sei dabei.
Ein ernstes, aber wunderbares Schlusswort. Obwohl mir gerade eingefallen ist, dass unter meinem Vogelhäuschen eine Hanfpflanze aufgegangen ist im letzten Jahr durch das Vogelfutter. Also vermutlich Industriehanf.
Es ist vielleicht doch nur einfach ein Samen stecken.
Aber es ist auch ein Naturprodukt, das darf man nicht vergessen. Und das passt zum ernsten Teil und zur Erläuterung und zum Abbaulichen. Man lernt jetzt, man kann auch viel anhand dieses Themas lernen über, wie gesagt, Gesetzgebungsprojekte und über die verschiedenen Kräfte und über Politik hier im Land. Das, man hat ja gesehen, wer warum sich mit dem Thema befasst hat. Wir brauchen einen Teil 3, aber wir gehen erstmal zum Global Marijuana March, am besten nach Heidelberg, und wir werden alle wichtigen Dinge verlinken und nochmal aufhören auf unserer Homepage. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, und das machen wir jetzt. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr da wart. Und ich freue mich, wenn ihr wiederkommt und wenn wir uns überhaupt wiedersehen. Und Ludwigshafen, dem Rest der Welt, der Region und dem Universum wünschen wir nur das Beste. Und wenn es Rauschmittel sein sollen, dann mit Bedacht. Und die Dosis macht das Gift. Und einfach aufpassen bei allem, was ihr tut.
Danke für die Einladung, Heinz. Cool.
Ja, immer wieder gerne.